Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin. Schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Und ich verspreche Ihnen auch heute wieder zwei interessante Themen, die wir in den kommenden rund 30 Minuten behandeln. Wer von Ihnen erinnert sich noch an die Schachcompetition, an den Schachwettbewerb zwischen Garry Kasparov und Deep Blue 1997? Ist ja schon eine Weile her. Frischer im Gedächtnis dürfte die Jeopardy Show sein. 2011 hat IBM Watson gegen die Jeopardy Champions gewonnen. In diese Reihe reiht sich jetzt das Projekt Debater an. Später sprechen wir mit meinem Kollegen Matthias Bunyok darüber, wie IBM Watson in einer Fernsehdebatte den Kontrahenten schlagende Argumente liefert, also quasi mitdiskutiert. Doch jetzt zuerst zum Bitkom Digital Office Index. Wir sind ja alle noch mitten in der Pandemie, müssen der Situation umgehen, haben einen Teil-Lockdown, einen Lockdown, sind im Homeoffice. Wie Unternehmen und wie wir persönlich damit umgehen, ist sicherlich eine Frage, die alle entsprechend beschäftigt. Wie das gelingen kann und worauf insbesondere Unternehmen achten sollten, dazu liefert der Digital Office Index des Bitkom entsprechend Antworten. Und über diesen Digital Office Index spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Peter Kollenbusch. Peter ist neben seinem Job bei der IBM auch Vorsitzender des Kompetenzbereichs Digital Office im Bitkom. Hallo Peter.
Hallo Stefan, grüß dich.
Ja, wir kennen uns ja schon eine Weile, haben auch schon einige Themen in den vergangenen Jahren zusammen behandelt. Content Management, Process Management wird auch heute ein Thema sein. Ich freue mich, dass du dabei sein kannst und ein bisschen was über den Digital Office Index sagen kannst. Aber können wir damit starten? Was ist deine Rolle beim Bitkom? Was ist dieser Kompetenzbereich? Welche Themen treibst du denn dort voran?
Ja, ganz einfach, Digital Office ist im Prinzip einfach, letztendlich geht es im Digital Office Bereich um Digitalisierung von Büro- und Verwaltungsprozessen. Und normalerweise ist ja die Bitkom organisiert in Arbeitskreisen, das machen wir ja auch, aber wir haben halt hier eine Besonderheit, dass wir im Prinzip dieses Thema Digital Office in 6 unterschiedliche Facetten fassen. Das heißt, wir haben hier konkret 6 Arbeitskreise, die wir dann nochmal als Gesamtkompetenzbereich Digital Office halt bündeln. Und von diesem gesamten Kompetenzbereich bin ich der Gesamtvorsitzende.
Ich habe jetzt vor rund 4 Wochen den Digital Office Index 2020 herausgebracht, aber der Digital Office Index hat ja eine gewisse Historie. Bevor wir in die aktuellen Ergebnisse entsprechend einsteigen, die uns natürlich besonders interessieren, kannst du uns ein bisschen was zur Historie und auch zur Methodik sagen?
Ja, gerne, klar. Also der Digital Office Index ist im Prinzip ein Stimmungsbild zum Digitalisierungsgrad der deutschen Wirtschaft. Den haben wir in 2020 das dritte Mal aufgelegt. Dann vorher halt 2016, 2018, also alle 2 Jahre. Und wir haben dort ungefähr, ja diesmal 58 Fragen, ungefähr in dem Bereich halt Fragen, die wir an über 1100 Unternehmen stellen. Die sind repräsentativ gemäß der Unternehmensgröße in Deutschland, sodass man auch wirklich dort darin in der Lage ist, diese 1100 Unternehmen im Prinzip ungefähr 10 Branchen runterzubrechen, sodass man sehr genau halt feststellen kann, wie weit fortgeschritten ist hinsichtlich dieser Digitalisierung eine Bankenbranche versus dem Handel oder irgendwie Versicherung zum Beispiel.
Ja, du hast natürlich jetzt die Stichworte gegeben und hast uns schon neugierig gemacht. Was sind denn jetzt die konkreten Ergebnisse, so einige der konkreten Ergebnisse? Wo stehen die Unternehmen in Deutschland in Sachen Digitalisierung?
Also wie gesagt, das ist ja letztendlich ein Stimmungsbild. Ja. Das heißt, wir müssen bei dem Index eigentlich bei jeder Auflage die Fragen entsprechend in Teilen anpassen. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass natürlich auch sich die Technologien verändern, ja, und insofern müssen wir das immer wieder spiegeln gegen dem aktuellen Standard, den wir gerade sehen. Und was wir halt natürlich sehen konnten, ist, dass wir halt eine weitere zunehmende Digitalisierung halt sehen, also Digitalisierungsstrategie, die verfolgt wird. Das ist auch sehr wichtig an der Stelle, ja, weil gerade in der aktuellen Phase 2020 ist halt entsprechend ja durch Corona sehr stark geprägt. Das trifft auch viele der befragten Unternehmen quer durch alle Branchen. Und was man halt festhalten kann, ist im Prinzip, dass Unternehmen, die digitaler aufgestellt sind, ja, die vielleicht auch nachher digitale Geschäftsmodelle haben, besser geeignet sind, halt durch diese Krise zu kommen. Also geht es eben darum zu sagen, okay, wie kann ich als Unternehmen eigentlich eine bessere digitale Fitness fürs digitale Büro erzielen?
Du hast das Stichwort mir ja schon gegeben und es wird ja auch durch die Presse getrieben, die Sau durchs Dorf getrieben. Covid-19 sei ein Treiber der Digitalisierung, treibe die Digitalisierung in Unternehmen und auch gerade der öffentlichen Verwaltung entsprechend voran hier in 2020. Zeigt sich das auch in euren Ergebnissen?
Ja, also man kann das durchaus an verschiedensten Stellen halt sehen. Also zum Beispiel konnte man sehen, dass trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen, die sicherlich dieses Jahr für viele Unternehmen gegeben sind, ein Drittel der Unternehmen mehr investiert. Und wenn man sich das mal genau anschaut, was machen die Unternehmen an der Stelle für den, wie gesagt, immer für den Bereich Digital Office an der Stelle, sehen wir, dass über 50% halt hier in diesem Jahr mehr in Hardware investiert haben. Ich glaube, nicht ganz 40% in weitere Softwarelösungen und 20% sehen halt grundsätzlich, oder 18% sind es genau, sehen halt grundsätzlich einen echten Corona-Effekt in dem Maße, dass halt Digitalisierung steigert. Schaut man sich das ein bisschen im Detail an, was bedeutet das, die Zahlen? Also sicherlich auch als Effekt des ersten Lockdowns ging es natürlich darum, viele der Mitarbeiter mussten ins Homeoffice, ja, das waren im ersten Lockdown immerhin 49% der deutschen Arbeitnehmer. Da ging es natürlich im Bereich der Hardware im allerersten Schritt darum, die Mitarbeiter arbeitsfähig zu halten, ihnen im Zweifelsfall irgendwie mobile Endgeräte mitzugeben, damit sie überhaupt erreichbar sind für Geschäftskommunikation. Softwareumfeld sehen wir natürlich zum Beispiel, dass, das hatten wir auch nochmal ganz explizit abgefragt, die Nutzung von Videokonferenzen halt natürlich massiv gestiegen ist. Ja, auch da sind natürlich Softwareinvestitionen getätigt worden in Technologien, die jetzt gerade gebraucht werden, um halt im digitalen Büro irgendwie arbeitsfähig zu sein. Dass wir bei den Projekten letztendlich dann nur einen Anstieg von, oder bei dem Corona-Effekt in Summe von 18% gesehen haben, dass dieser Wert so deutlich niedriger ist, kann man auch entsprechend gut erklären, weil man natürlich sehen muss, dass die Unternehmen dadurch, dass die Mitarbeiter halt auch nur in Teilen oder nur eingeschränkt entsprechend in Unternehmen tätig waren, auch nur bedingt Projekte durchführen konnten. Ja, das heißt, im Prinzip haben natürlich dann die Unternehmen jetzt zuallererst danach geschaut, wo sind die low-hanging fruits, was lässt sich schnell umsetzen und haben dementsprechend dann die entsprechenden Schritte durchgeführt. Ja, wie gesagt, immerhin ein Drittel der Unternehmen, der hier mehr investieren in diesem Jahr bei allen schwierigen Bedingungen, die halt entsprechend herrschen.
Nun ist ja auch deutlich geworden, dass ich wirklich eine stabile Infrastruktur brauche, um gerade in solchen Krisenzeiten zu bestehen. Hat sich das auch in eurer Studie bestätigt? Wie stehen die Unternehmen denn dazu? Sind dort entsprechende Erkenntnisse, Learnings entsprechend aus der Studie hervorgekommen?
Was man schon sehen kann, ist entsprechend, dass natürlich auch eine Cloud-Nutzung weiter vorangetrieben wird. Da ist noch deutlich Luft nach oben, das muss man schon sagen. Ja. Und das ist aber, glaube ich, im Prinzip auch eine Ableitung, die man aus den Zahlen heraus lesen kann. Ja, weil was ja in der Krise jetzt für viele Unternehmen sichtbar war, waren das im Prinzip ungeplant starke Workloads entsprechend entstanden sind. Das heißt, hier haben einige Branchen oder teilweise Regionalunternehmen halt irgendwie eine verstärkte Anfrage bekommen, die im schlimmsten Fall noch nicht mal mehr Umsatz bedeutet, aber mehr Nachfrage oder mehr Arbeit, die halt entsprechend von den Mitarbeitern im digitalen Büro erledigt werden mussten. Das heißt natürlich hier bezüglich der Cloud-Nutzung, ja, wenn man sich diese Anwendungen anschaut, die halt dort gebraucht werden, um auf eine erhöhte Anfrage zu reagieren, dann brauche ich hier Infrastrukturen, die halt in Lage sind, dynamisch diese Workload entsprechend handhaben zu können. Und ich glaube, man sieht entsprechend auch, wenn man sich die Vorreiter, ja, quasi die digitalen Leuchttürme, die wir hier in dem Office-Index identifizieren konnten, anschaut, die halt sich entsprechend unter anderem dadurch auszeichnen, dass sie eine erhöhte Cloud-Nutzung haben, dass Cloud-Infrastrukturen natürlich am besten geeignet sind, um mehr dynamische Workloads entsprechend zu erzielen. Ja, der zweite Effekt, wenn wir halt hier dynamische Workloads haben, ist natürlich auf der Ebene der Mitarbeiter. Wenn ich halt hier zum Beispiel, nehmen wir mal die Touristikindustrie, wann immer hier wieder Reisebeschränkungen erhoben wurden, mussten ja irgendwie die Touristikunternehmen in sehr kurzer Zeit sehr viele Anfragen entgegennehmen, um Reisen zu stornieren oder umzubuchen. Das ist natürlich nicht damit allein zu lösen, dass ich jetzt irgendwie meine Mitarbeiteranzahl verdoppel, was ich wahrscheinlich sowieso nicht kann. Ja, und auch da kann natürlich die IT im Sinne von Automatisierungslösungen sehr, sehr gut helfen, halt hier diese wechselnde Workload entsprechend in den Griff zu bekommen.
Kann man das so zusammenfassen, Peter? Auf der einen Seite Digitalisierung, auf der zweiten Seite Automatisierung, und dann braucht man die Cloud eigentlich, um skalieren zu können, denn es muss ja relativ schnell, sehr, sehr schnell reagiert werden in vielen Unternehmen durch Homeoffice oder durch die von dir beschriebenen Herausforderungen.
Absolut. Also klar, man kann natürlich auch sagen, und das ist sicherlich für den einen oder anderen Kunden oder für ein Unternehmen halt auch eine passende Antwort, dass das nicht über Cloud-Technologie gemacht wird. Aber gerade die jetzige Phase zeigt natürlich, dass eigentlich Cloud First der passende Ansatz ist. Ja, also hier gilt es ja wirklich entsprechend, wie kann ich möglichst ad hoc in der Lage sein, diese Services zu konsumieren, ja, mehr Leistung bekommen. Und das sehen wir, glaube ich, am einfachsten halt entsprechend über die Cloud-Infrastrukturen für Unternehmen, die dort entsprechend passende Lösungen schon on-premise aufgebaut haben, sind vielleicht auch in der Lage, das auch mit eigenen Mitteln zu machen, um dort mehr Ressourcen bereitzustellen. Aber ich glaube, für die große breite Masse ist das entsprechend halt über die Cloud am nächsten liegende Aktion, das so durchzuführen. Ja, und wenn man sich das nochmal ein bisschen im Gesamtkontext anschaut, dann sieht man ja hinsichtlich des Digitalisierungsfortschritts in der Studie, dass die großen Unternehmen, das sind in der Studie Mitarbeiter oder Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, bei dem Digitalisierungsindex meistens in fast allen Kategorien besser abschneiden als die Unternehmensgruppe drunter. Das sind 100 bis 500 Mitarbeiter oder 20 bis 99 Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch klar, weil die großen Unternehmen einfach mehr Organisationsaufwand haben, um ihre Arbeit besser zu regeln. Das heißt, da hilft sicherlich IT entsprechend schon seit längerem, um diese Arbeit entsprechend digital besser handhaben zu können. Aber es heißt jetzt halt eben nicht, dass mit den Möglichkeiten, die auch gerade durch Cloud-Angebote halt bestehen, dass die Unternehmen, die diese Digitalisierung noch nicht umgesetzt haben, dass die halt den gleichen Weg gehen wie die großen Unternehmen. Das heißt, die werden jetzt nicht anfangen und vielleicht irgendwie ganz klassisch Anwendungen entwickeln, bei sich im Rechenzentrum in Betrieb nehmen, sondern die überspringen im Prinzip diesen Zyklus gleich und nutzen halt ein cloudbasiertes Offering, um damit halt entsprechend sofort aufzuschließen und die Lücke entsprechend geschlossen zu halten. Ein typisches Beispiel jetzt in dieser Krise, das, was jeder im Prinzip täglich nutzt, ist wahrscheinlich eine Videokonferenzlösung. Ja, da haben viele Unternehmen jetzt irgendwie investiert, um das halt quasi ad hoc zu nutzen. Und es wird wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen zu sagen, Videokonferenz ist ein klassisches IT-Projekt. Ich starte jetzt eine Ausschreibung mit 27 Anbietern und überlege mir, wie ich mir diesen Service selber baue oder bei mir in meinem Rechenzentrum installiere, sondern da ist natürlich ganz pragmatisch auf der Hand liegend zu sagen, dafür gibt es eine Reihe von Anbietern, die das als SaaS-Offering in der Cloud bereitstellen. Ja, und da brauche ich eigentlich nur noch zu entscheiden, welche Funktionsmerkmale brauche ich denn für mein Einsatzgebiet und kann dann Mitarbeiter ABC halt wählen. Und wenn sich das als nicht passende Wahl rausstellen sollte, dann switche ich den Anbieter und nehme die Leistung von einem anderen. Und ich glaube, darum geht es halt auch in anderen Bereichen in Digital Office, hier die Möglichkeiten und die Geschwindigkeit, die Cloud halt bietet und auch die Flexibilität zu nutzen, um halt wirklich irgendwie Versäumnisse in der Vergangenheit jetzt zu fixen und damit den Digitalisierungsgrad deutlich nach oben zu bringen.
Ja, es scheint so, dass in vielen Bereichen eben die Cloud-Lösungen einfach schneller zu implementieren sind, unkomplizierter sind. Natürlich muss man sich das alles differenziert anschauen. Und es gibt sicherlich auch Gebiete, in denen die Private Cloud oder das On-Premise-Rechenzentrum entsprechend die präferierte Lösung sein sollten. Meine Abschlussfrage, was sind denn deine Empfehlungen für Unternehmen? Jetzt geht der Lockdown ja noch eine Weile weiter. Worauf sollte man sich in der jetzigen Situation noch ein bisschen mit dem Ausblick in 2021 fokussieren?
Also, du hast völlig recht, ja. Keiner weiß, wie genau es weitergehen wird in den kommenden Monaten, aber ich denke, es ist klar, dass wir eine Situation, wie wir sie ja entweder jetzt im Frühjahr gesehen haben oder jetzt halt sehen, aktuell, wahrscheinlich im nächsten Jahr auch noch mehr oder weniger so sehen wollen. Ja. Und zwar irgendwie im gesamten Bundesgebiet oder regional oder nur für einzelne Branchen oder alle Faktoren zusammen. Die Empfehlung Nummer eins ist, glaube ich, halt wirklich als Unternehmen zu prüfen, welche weiteren Schritte kann ich hinsichtlich Digitalisierung und Automatisierung halt durchführen. Ja. Also und zwar ist hier, glaube ich, eher das Anfangen wichtig als in welchem Thema fange ich genau an. Da gibt es sicherlich irgendwie Dinge, die mehr auf der Hand liegen oder irgendwie mit eher umzusetzen sind. Viele unserer Kunden fragen aktuell nach dem Einsatz von Robotics Process Automation nach, weil es halt die Kunden befähigt, halt hier einen höheren Automatisierungsgrad in einer bestehenden IT-Landschaft zu bekommen. Also das ist sicherlich etwas, was ganz, ganz großen Benefit bringt, weil es halt wirklich in kürzester Zeit einzusetzen ist und sofort eine Entlastung der bestehenden Workforce bringt und damit halt auch entsprechend die Prozesse beschleunigt. Ja, das ist, glaube ich, eine Stoßrichtung, die ich auf jeden Fall prüfen würde. Und dann hängt es im Prinzip davon ab, was an Projekten tatsächlich möglich ist, von den Kunden umzusetzen. Ja, und dann gilt im Prinzip, alles, was heute nicht digital ist, ist, wenn ich im Homeoffice bin, nicht existent. Ja, also insofern würde ich mit dem Blick wirklich schauen, was spielt sich in meinem Büro ab, was derzeit noch nicht digitalisiert ist, das angehen. Wo habe ich Brüche in meinen Geschäftsprozessen? Ja, wenn irgendwo, selbst wenn nachher eine Anwendung für einen Themenbereich da ist, aber für den Unterschriftsprozess muss ich nachher ein Stück Papier ausdrucken und von drei Personen unterschreiben lassen, dann ist das halt extrem hinderlich, wenn diese drei Personen in verschiedenen Homeoffice sitzen. Ja, und solche Dinge gilt es jetzt, glaube ich, wirklich vorrangig entsprechend anzugehen und umzusetzen. Und diese einzelnen Aktionen, die müssen aber natürlich in einer zweiten Stufe ein Gesamtpuzzle, ein Gesamtbild für eine Digitalisierungsstrategie ergeben, die dann halt konsequent umgesetzt wird. Ja, so dass ich halt peu à peu schaue für meine Organisation, wie können wir diese Operational Efficiency entsprechend weiter nach vorne bringen, wie kann ich damit den Digitalisierungs- und den Automatisierungsgrad erhöhen und wo bieten sich halt entsprechend cloud-basierte Lösungen an, um halt neue Offerings halt umzusetzen. Ja. Wenn man da nochmal ein bisschen mit Blick auf den Index in die Details reinschaut, wir haben ja dort die Unternehmen entsprechend geclustert. Und ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, es gibt dort halt diese Spitzenreitergruppe, die sogenannten Vorreiter. Wenn man sich halt die anschaut, dann haben die sich eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass sie konsequent eine Digitalisierungsstrategie verfolgen. Ja, und eigentlich voraussetzen, dass das, was sie tun, dazu geeignet ist, auf Wandel eingehen zu können, weil natürlich eine Pandemie konnte niemand voraussehen, aber dass sich Änderungen ergeben an einem Geschäftsmodell, an Voraussetzungen, das ist eigentlich von dieser Gruppe sehr gut vorausgesehen worden und demzufolge ist halt die Digitalisierungsstrategie so umgesetzt, dass man halt auf rasch sich veränderte Rahmenbedingungen halt reagieren kann, um damit halt eine bessere digitale Fitness zu halten. So würde ich das halt zusammenfassen.
Peter, ganz herzlichen Dank für die Zusammenfassung. Ich denke, ein weiterer wichtiger Aspekt ist, die Mitarbeiter nicht vergessen, die Mitarbeiter mit an Bord nehmen, sie entsprechend auszubilden. Ganz lieben Dank, Peter. Und an dieser Stelle auch für dich schon ein Hinweis auf die kommende Woche. Dann spreche ich mit Dr. Christian Elsner von der Universitätsmedizin Mainz und mit Thorsten Gau über einige Digitalisierungsprojekte im Gesundheitswesen, konkret in der entsprechenden Uniklinik. Und da ist eine Menge passiert, was dort eben gemacht wurde, um jetzt auch gerade in der Pandemie entsprechend im Gesundheitswesen zu bestehen. Das ist auch für dich hochinteressant, vom Chatbot bis zu entsprechenden Digitalisierungsprojekten, wo eben Sachen nicht mehr auf Papier entsprechend bearbeitet werden, sondern wirklich digital bearbeitet werden. Also da haben wir eine Branche, die wir uns kommende Woche mit einem unserer Kunden live anschauen. Ganz, ganz lieben Dank, Peter. Bleib gesund und bis bald mal wieder.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Tschüss.
Nun aber Themenwechsel. Ich bin ja schon in meiner Anmoderation darauf eingegangen. Project Debater, ein Fernsehprojekt mit Bloomberg TV oder That's Debatable. Hier nur ist nur unser Talk zu hören. Ich verspreche, es lohnt sich. Auch heute sprechen wir im IBM Live-Tool wieder über das Thema künstliche Intelligenz. Und einer der wesentlichen Punkte ist heutzutage immer noch zu erklären, was kann künstliche Intelligenz wie leisten, wo leisten. Und wir als IBM haben dort auch ein schönes Beispiel produziert, zusammen mit Bloomberg, ein TV-Format. Dort geht es darum, dass man That's Debatable eine Debatte führt und IBM Watson-Funktionalitäten unterstützen in dieser Debatte. Also Watson debattiert quasi mit. Wir schließen da an eine alte angelsächsische Tradition an. Dort sind Debatten ja gang und gäbe. Glaubt man heutzutage kaum noch, aber es ist eine Tradition. Und hier wurde eine Sendung entsprechend produziert, eben Sendungen produziert, in denen eben die Watson-Funktionalitäten geholfen haben, in der Debatte entsprechend gezielt zu argumentieren. Ja, und ich habe einen Gast eingeladen, mit dem ich über diese Funktionalitäten von IBM Watson sprechen möchte. Matthias Binjok. Matthias, schön, dass du dabei bist.
Hi.
Matthias, es ist sicherlich ein sehr aufsehenerregendes Format, debatable dahinter steht, aber Technologie, und über die wollen wir sprechen. Welche Technologie ist denn genau in diesem Project Debater verbaut worden?
Ja, also grundsätzlich, wenn man sich überlegt, was da für eine Technologie hintersteckt, dann dreht sich natürlich alles irgendwie um Spracherkennung. Also um eine Debatte zu führen, muss ich zum einen erstmal Inhalte kennen zu dem entsprechenden Thema. Das heißt, diese Inhalte müssen irgendwie verfügbar sein für einen Computer. Wenn ich dann diese Inhalte verfügbar habe, dann muss ich verstehen, was der Inhalt wirklich aussagt, was bestimmte Argumente zum Beispiel in diesen Dokumenten drin sind, was die Evidenzen dahinter sind, welche Argumente zusammengehören, aus welchen man vielleicht auch neue Argumente zu einem bestimmten Thema formen kann. Das sind alles so Fragestellungen, die gelöst werden müssen in der Vorbereitung für so eine Debatte. Dann während der Debatte geht es natürlich auch darum zu verstehen, okay, was sagt jetzt mein Widersacher? Was hat der für Gegenargumente oder Pro-Argumente für das Thema? Und wie kann ich dem entgegenkommen oder etwas entgegenstellen? Und dafür werden im Wesentlichen eben verschiedenste Techniken aus dem Bereich des Natural Language Processing verwendet, aber eben auch zur Spracherkennung und Sprachsynthetisierung entsprechende Speech-to-Text und Text-to-Speech-Möglichkeiten, die dann auch wiederum angepasst werden sollten auf die entsprechende Debattenführung. Das sind so die Grundtechnologien, die hinter dem Project Debater als Projekt dahinter stecken.
Es ist hier ein Projekt, das bewusst gemacht wurde, um auch in der Öffentlichkeit das Verständnis für künstliche Intelligenz und für die Fähigkeiten von IBM Watson entsprechend zu schärfen. Lass uns doch nochmal einen Schritt tiefer tauchen. Wie sieht die Unterstützung denn technisch noch etwas genauer aus? Welche Schritte laufen denn da genau ab?
Ja, also im Grunde ist der erste Schritt, wenn die Dokumente verfügbar sind, überhaupt erstmal zu klassifizieren, was jetzt konkrete Argumente für oder gegen ein bestimmtes Thema sind. Ja, also zum Beispiel gab es in den USA einmal das Thema, sollte quasi der Kindergarten oder die Früherziehung staatlich gefördert werden oder nicht. Und da gab es eben entsprechende Für- und entsprechende Gegenargumente. Und diese Pro- und Kontra-Argumente müssen erstmal extrahiert werden und entsprechend klassifiziert werden. Das heißt, ich habe jetzt quasi eine Liste von einer Menge an Dokumenten, die irgendwie für oder gegen dieses Thema sind. Der zweite Punkt ist dann zu verstehen, welche dieser Argumente aus diesen verschiedensten Dokumenten gehören überhaupt zusammen. Also welche Argumente formen quasi wie so ein Cluster an einem übergreifenden Argument, was jetzt zum Beispiel für diese staatliche Förderung ist. Das heißt, bei uns wird das auch häufig Keypoint Analysis genannt. Im Bereich des Unsupervised Machine Learnings kann man das auch Clustering nennen teilweise. Also da kommen verschiedenste Techniken im Hintergrund zum Einsatz. Dann geht es letztendlich darum zu verstehen, welche dieser Argumente kann ich jetzt eindeutig zu bestimmten Key-Argumenten oder Key-Punkten hinzufügen und dort dann einen neuen Narrativ bilden quasi oder meine Argumente zurechtlegen, um auch gegen Gegenargumente entsprechend zu kontern, wenn dann der Punkt kommt. Und der letzte Schritt ist dann entsprechend auch ein Narrativ wirklich zu erstellen. Das heißt, es wird Natural Language Generation angewendet, um einen Text zu erstellen, um auf Argumente einzugehen und den entsprechend dann auch in einer Debatte zu synthetisieren, also quasi dann auch Audio-Output zu erstellen auf Basis des textuellen Outputs, den ich vorher mit Natural Language Generation produziert habe.
Das sind wirklich auch faszinierende Technologien, Spracherkennung, Text-to-Speech und so weiter und so fort, auch die schnelle Reaktion auf die Argumente in der Debatte. Nun kommen hier die Funktionalitäten, kommen verschiedene Features von IBM Watson zum Einsatz. Was sind denn genau die Bereiche von Watson, die wir hier einsetzen?
Also im Grunde ist es so, dass sowohl Watson-Technologie beim Project Debater eingesetzt wurde, beispielsweise unser Watson Speech-to-Text-Service wird, so wie er ist und teilweise angepasst, beim Project Debater schon eingesetzt. Das heißt, es ist dann die Flussrichtung Watson to Project Debater quasi. Und auf der anderen Seite wurden aber auch während der Forschung am Project Debater neue Technologien und Algorithmen produziert, die dann wiederum in den das Watson Portfolio letztendlich Einklang finden. Und diese Integration von den Project Debater Technologien in die Watson Technologien, das ist etwas, was für unsere Kunden besonders interessant ist, weil davon können natürlich unsere Kunden profitieren, indem sie neue Anwendungsfälle mit diesen Technologien umsetzen können. Und dazu gehören grundsätzlich gerade drei Technologien, die mittlerweile schon im Produkt als Beta oder als sogar schon Vollversion verfügbar sind. Die gehen alle in das Produkt Watson Discovery mit rein, beziehungsweise Watson Natural Language Understanding. Das sind zwei unserer Cloud-Services. Und das erste Feature, was dort reinkommt, ist sogenannte Advanced Sentiment Analysis. Advanced Sentiment Analysis bedeutet, dass ich nicht nur auf Basis der Worthäufigkeiten oder auf Basis von einfachen neuronalen Netzwerken jetzt verstehe, wie positiv oder negativ etwas ist. Also wenn ich jetzt sage, das ist ja super cool, dann ist es relativ klar für den Algorithmus, super, steckt drin, cool ist drin, alles klar, das ist positiv. Jetzt kann es aber sein, gerade im Englischen gibt es dann so Formulierungen, aber auch im Deutschen sowas wie this is hardly helpful, ja, das ist irgendwie kaum hilfreich. Das ist dann für einen Algorithmus nicht ganz so einfach festzustellen, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und dahingehend haben wir eben die Algorithmen einfach noch besser trainiert, um das festzustellen. Darüber hinaus können wir auch sogenannte Custom Sentiment Analysis durchführen. Das heißt, wenn ich jetzt eine ganz spezifische Domäne habe, dann kann ich dort sogar meine eigenen Trainingsdaten quasi zur Verfügung stellen, um dort meine eigenen domänenspezifischen Dokumente zu benutzen, um in meinen Dokumenten ganz spezifisch festzustellen, war das jetzt eher positiv oder negativ. Zum Beispiel in großen Finanzdokumenten, die vielleicht nicht einen riesengroßen Ausschlag, wo jetzt nicht super cool drin steht, sondern eben eher gemäßigtere Formulierungen, die dann nochmal nachtrainiert werden müssen für diesen bestimmten Anwendungsfall. Also das ist das Thema Sentiment Analysis, was auf jeden Fall in fast jeden Anwendungsfällen rund um Natural Language Processing wichtig sein kann. Das zweite Thema, was jetzt Einklang findet, ist das Thema Summarization. Im Bereich Summarization gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt zwei ganz berühmte. Einmal die sogenannte Extractive Summarization und einmal die sogenannte Abstractive Summarization. Extraktive Summarization bedeutet, dass ich aus den Dokumenten quasi die Punkte rausziehe, die für mich besonders relevant sind, jetzt in diesem Kontext. Das heißt, ich möchte quasi das Dokument so zusammenfassen, dass nur die wichtigsten Stichpunkte oder Sätze aus dem Dokument rausgezogen werden. Das ist ein bisschen einfacher als das andere, was ich gleich vorstelle, weil diese Dinge natürlich schon in dem Dokument vorhanden sind, die Statements. Jetzt gibt's aber auch noch Abstractive Summarization. Das ist ein anderer Ansatz, weil da versuche ich aus einem Dokument oder teilweise sogar mehreren Dokumenten oder Inhalten eine neue Zusammenfassung zu erstellen auf Basis von Natural Language Generation. Das geht ein bisschen dann über den aktuellen Status von, sage ich mal, gut funktionierenden Produkten hinaus. Dieses Abstractive Summarization ist gerade noch ein großes Forschungsthema, wird aber sicherlich in der Zukunft noch sehr, sehr stark wachsen, weil das quasi eine kreative Arbeit ist des Algorithmus. Der Algorithmus erstellt einen neuen Narrativ, einen komplett neuen Narrativ, komplett neue Summary oder Zusammenfassung basierend auf den Inhalten. Im Fall von Project Debater haben wir jetzt das Thema Extractive Summarization benutzt und noch ein bisschen verbessert, um eben aus den verschiedenen Inhalten die Kernaussagen aus den Dokumenten rauszuziehen und als Zusammenfassung zusammenzustellen und im Falle des Project Debaters auch noch ein bisschen anzupassen, um letztendlich das Rebuttal oder das Narrativ zu erstellen. Also das zum Thema Summarization ist tatsächlich auch schon in der Beta in unserem Produkt mit drin im Watson Discovery. und What's Natural Language Understanding. Dann das dritte Thema, worüber ich sprechen möchte, ist das Thema Topic Clustering. Clustering ist ja immer so eine Form von sogenannten Unsupervised Machine Learning. Klingt erstmal ein bisschen gruselig, Unsupervised Machine Learning, bedeutet aber nichts anderes als, dass ich keine gelabelten Daten habe. Das heißt, meine Argumente, die ich zum Beispiel oder Sätze, die ich aus meinen Dokumenten rausziehe, die haben jetzt nicht dahinter stehen, das ist ein Satz vom Typ A, das ist ein Satz vom Typ B etc., sondern ich versuche überhaupt erstmal festzustellen, welche der Sätze zusammengehören in ein übergreifendes Thema, zum Beispiel anhand der Wörter, die sich dort ähnlich sind und in den verschiedenen Sätzen vorkommen. Das heißt, da habe ich das Topic Clustering, was auch sehr interessant ist und was eingesetzt werden kann, um zum Beispiel Trends zu identifizieren in meinen Dokumenten oder eben entsprechende Argumente, wie im Falle des Project Debaters, auch zu clustern und dann aufzubereiten und zu schauen, okay, welche Argumente gehören denn jetzt zu einer Gruppe von ähnlichen Argumenten, die in die gleiche Richtung gehen. Also diese drei Themen, Advanced Sentiment Analysis, Summarization und Topic Clustering, das sind die drei Themen, die aktuell schon in unser Watson-Portfolio aus dem Project Debater mit eingeflossen sind.
Ja, es ist schön zu sehen, dass ihr in so einem Prestige-Projekt, wie es ja Project Debater ist, was auch bewusst natürlich für die Öffentlichkeit bestimmt ist, dass daraus eben auch reale Funktionalitäten, Features für die IBM Watson-Familie entsprechend rauskommen. Doch lass uns von Project Debater jetzt mal in die Praxis gehen. Kannst du uns konkrete Anwendungsfälle nennen, Branchen, Unternehmenstypen, die solche Lösungen einsetzen können oder sogar im Einsatz haben?
Ja. Also fangen wir mal bei dem Thema Project Debater an als Lösung. Da geht es ja wirklich eher um diese Pro-Contra-Ausbildung von Argumenten und das Herausziehen von Argumenten aus großen Dokumenten. Da ist einer der ersten Anwendungsfälle, der dort immer in den Kopf springt, natürlich das Thema Juristerei, also Legal. Rechtsanwälte zum Beispiel könnten Project Debater relativ einfach nutzen, um zum Beispiel ihre eigenen Debatten zu üben oder aus verschiedensten Dokumenten Pro- und Kontra-Argumente rauszuziehen und dann dort zum Beispiel einzusetzen in ihren verschiedenen Fällen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Da wird tatsächlich auch Watson Discovery heute häufig schon eingesetzt in dem Bereich Legal. Dann, was mir auch immer in Sinn kommt, was ich ganz interessant fände, wenn das tatsächlich möglich wäre, wäre das Thema in der Politik einzusetzen. In der Politik geht es auch ganz häufig um Debatten, um Pro- und Kontra-Argumente und insbesondere um evidenzbasierte Debatten. Das heißt, was wir eigentlich haben wollen, ist natürlich ein Argument, was auf verschiedensten Evidenzen aus verschiedensten Dokumenten basiert und wo ich mir die Evidenzen danach auch anschauen kann. Wer hat das gesagt, wann wurde es gesagt, wie häufig wurde es gesagt, etc., um dann auch die Güte eines Argumentes besser einschätzen zu können. Und das ist etwas, was tatsächlich in der Politik auch zum Einsatz kommen könnte. Grundsätzlich die ganze Technologie drumherum ist natürlich noch viel weiter gefasst. Wenn ich jetzt das Thema Zusammenfassung sehe, das wird in fast jedem Unternehmen benötigt, ja. Allein um zum Beispiel Meeting Minutes oder Meeting Transkriptionen zusammenzufassen oder bestimmte Dokumente zusammenzufassen, schneller Informationen in Dokumenten zu finden. Das sind alles so Themen. Immer wenn es um unstrukturierte Daten geht, um Texte, dann kann solche Technologie wirklich wertvoll sein. Und auch die ganzen anderen Technologien, wie zum Beispiel das Thema Trendanalyse oder Clustering, das ist auch etwas, was natürlich zum Beispiel im Social-Media-Bereich zum Einsatz finden kann. Was sind die Trends im Social-Media, die gerade über mein Produkt gesprochen werden? Was sind die typischen Anfragen, die per E-Mail von meinen Kunden reinkommen? Was sind vielleicht auch Emerging Topics, also neue Themen, die ich vielleicht vorher noch gar nicht so erwartet habe, die jetzt aber in den letzten 3 Tagen immer wieder reingekommen sind? Wie kann ich die zusammenfassen? Was sind das für übergreifende Themen? Das heißt, es gibt quasi unendlich viele mögliche Anwendungsfälle zu diesem Thema Natural Language Processing und natürlich auch den entsprechenden Technologien, die aus dem Project Debater oder IBM Watson dann dort eingesetzt werden können.
Ja, Matthias, ganz lieben Dank für diese wirklich plastische Erklärung. Evidenzbasierte Debatten, das würde ich mir auch in diesen Zeiten gerade in der Politik etwas mehr wünschen. Von da aus wäre das durchaus sinnvoll, sowas einzusetzen. Du hast jetzt sehr, sehr neugierig gemacht auf Project Debater, auf die Funktionalitäten von Watson, Natural Language Processing und mehr. Wer mehr davon erfahren will, der sei auf den Vortrag von Joe Katz und dir auf dem Think Summit 2020 verwiesen. Den kann man sich dann noch etwas anschauen und kann sich noch etwas tiefer informieren. Oder aber am 17. Dezember gibt es ein Webinar, Debating with Debater im Handelsblatt Summit. Auch dort wird etwas tiefer in das Thema eingetaucht. Spannende Themen. Herzlichen Dank, Matthias, und bis bald mal wieder.
Danke.
Das war das Live-Studio. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt Interessantes, Lernenswertes aus der Sendung herausziehen können. Und jetzt nochmal der Hinweis auf die kommende Woche, auf unsere letzte Sendung in 2020 und das Gespräch mit dem CFO der Universitätsmedizin Mainz mit Dr. Christian Elsner und Thorsten Klappe. Das wird auf jeden Fall spannend und ist hochaktuell. Es geht um den guten Bot, um bessere Datenerfassung der Klinik und wie das Covid-19-Testzentrum IT-technisch unterstützt wird. Also brandaktuelle Themen. Ich freue mich auf das Gespräch. Und ich freue mich noch mehr, wenn Sie kommende Woche entsprechend zuschaltet. Bleiben Sie, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.